ein Sunnehus-Podcast zum Buch Atemwege, Wege der Atemarbeit von Leo Nauer.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Haben Sie sich eigentlich jemals gefragt, was für eine Kraft in Ihrem Atem steckt? Also jenseits der reinen Biologie, meine ich.
Ja, eine gute Frage. Was, wenn dieser ganz alltägliche Vorgang, das Atmen, vielleicht der Schlüssel ist, um unsere Gedanken, unsere Gefühle besser zu verstehen, vielleicht sogar um sie zu beeinflussen?
Genau darum geht's heute. Wir schauen uns Auszüge an aus einem Text, der heißt Atem, Denken und Gefühl, eine Einheit. Und der Titel sagt es ja schon ziemlich deutlich.
Die Kernidee ist, ja, radikal und doch irgendwie total intuitiv. Diese drei Dinge, Atem, Denken, Fühlen, die sind keine getrennten Inseln.
Sondern ein Kontinent, eine Einheit, untrennbar. Unser Plan für heute, wir wollen gemeinsam mit Ihnen mal erkunden, wie tief diese Verbindung denn nun wirklich geht.
Wir schauen uns an, was frühere Kulturen vielleicht schon wussten oder ahnten und wie sich das Verständnis entwickelt hat. Weg vom reinen Körper-Geist-Dualismus.
Hin zu einem umfassenderen Bild. Körper, Seele und Geist. Und der Atem spielt da laut dieser Quelle eine ganz zentrale Rolle.
Ja, er wird quasi als Brücke beschrieben. Eine Brücke zwischen unserem physischen Körper, unserem emotionalen Erleben und unserer Gedankenwelt.
Und dieses Verständnis, das ist ja nicht nur Theorie, oder? Das hat doch sicher auch praktische Bedeutung für den Alltag.
Absolut. Genau darum geht es. Für Ihr Selbstverständnis, für Ihr Wohlbefinden. Wenn wir wirklich erkennen, wie eng diese drei verwoben sind, dann bekommen wir Einblicke.
Und vielleicht sogar Werkzeuge an die Hand.
Genau. Werkzeuge, um die eigene Innenwelt besser zu navigieren, besser zu verstehen. Die Quelle sieht den Atem nämlich nicht nur metaphorisch, sondern als, ja, physiologischen Schlüssel.
Das heißt?
Naja, sie beschreibt, wie die Art, wie wir atmen, wie wir denken, wie wir fühlen, sich gegenseitig bedingt. Und das beeinflusst ganz direkt, ob wir uns gesund und vital fühlen.
Oder ob sich Unwohlsein oder vielleicht sogar Krankheit breit macht.
Eben. Es geht also um mehr als nur abstrakte Theorie. Es geht um die ganz konkrete Erfahrung und, ja, auch die Gestaltung Ihres inneren Zustandes.
Okay, super spannend. Dann lassen Sie uns da mal genauer drauf schauen. Fangen wir doch mal mit der ersten Verbindung an. Atem und Denken.
Gut.
Der Text sagt hier ganz klar, Denken ist ohne Atem nicht möglich. Das klingt erstmal überraschend vielleicht.
Aber es findet sich ja in alten Weisheiten wieder. Da gibt's dieses eindrückliche Zitat von den Yaqui-Indianern.
Ah ja, das kenne ich. Wenn der Atem gleichmäßig geht, ist der Geist still. Wird der Atem unstet, zittert der Geist wie Blätter im Wind.
Genau das. Das beschreibt doch eine Erfahrung, die viele kennen, oder? Aufregung, kurzer, schneller Atem, die Gedanken rasen.
Und umgekehrt. Ruhe, tiefer, langsamer Atem, der Geist wird stiller.
Eben. Und die Quelle geht noch tiefer. Sie greift auf Platon zurück. Der hat ja Denken als inneres Sprechen beschrieben.
Ein Dialog der Seele mit sich selbst, sozusagen.
Ja. Und das Faszinierende ist, selbst wenn dieser Dialog lautlos abläuft, behauptet der Text, dass er trotzdem feinste Schwingungen im Kehlkopf auslöst. Sogar Mikrobewegungen der Zunge.
Wow. Okay. Also Denken ist gar keine rein abstrakte Gehirnsache.
Genau das ist der Punkt. Es ist keine rein abstrakte Tätigkeit. Die Artikulation, auch die innere, die lautlose, ist an den Atemmechanismus gekoppelt. Zwerchfell, Kehlkopf, Rachenraum.
Die formen ja den Luftstrom beim Sprechen.
Richtig. Und diese Strukturen sind eben auch beim lautlosen Denken subtil beteiligt. Es ist also eine körperliche Angelegenheit, die den ganzen Atemapparat involviert.
Das heißt, Denken ist nicht nur im Kopf.
Exakt. Jeder Gedanke, jedes innere Wort hat quasi eine physische Resonanz. Das ist ja auch der Grund, warum uns Worte oder Gedanken sprichwörtlich auf die Nerven gehen können.
Oder ins Herz treffen, auf den Magen schlagen.
Genau. Der Text argumentiert, dass das Denken den ganzen Rumpf mit einbezieht. Brust und Bauchraum sind die Resonanzkörper dafür.
Und der Muskeltonus dort beeinflusst das Zwerchfell, also unsere Atmung.
Ja, und damit auch die Kraft unserer inneren Stimme, unseres Denkens. Das passt übrigens auch gut zu älteren Vorstellungen, die den Sitz des Denkens ganz woanders gesehen haben.
Nicht im Gehirn?
Nein. Homer zum Beispiel verortete es im Zwerchfell. In altindischen Traditionen war es das Sonnengeflecht, im Taoismus das Herz.
Und all diese Orte hängen eng mit der Atmung zusammen, vor allem mit dem Zwerchfell.
Richtig. Das deutet halt darauf hin, dass dieses Wissen um die Körperlichkeit des Denkens irgendwie schon lange da war.
Das ist ja wirklich interessant, diese Körperlichkeit. Und der Text sagt ja noch mehr. Erst die Sprache der Logos hat wohl dieses selbstbewusste logische Denken ermöglicht.
Im Wort selbst, so die Quelle, liegt oft eine tiefere Weisheit, als wir mit dem reinen Intellekt erfassen können.
Und das wirkt ja in beide Richtungen, oder? Nicht nur der Atem beeinflusst den Geist.
Sondern unsere Gedanken formen auch aktiv unser Atemmuster. Ganz klar.
Schwere Gedanken, Sorgen, da wird der Atem oft flach gehalten.
Stimmt. Und schöne, leichte Gedanken, die können den Brustkorb weiten, den Atem freier machen. Fast so ein Gefühl von Beschwingtheit.
Ja, das kennt man. Wenn nach Anspannung plötzlich ein erleichternder Gedanke kommt und man tief durchatmet. Puh.
Absolut. Dieses Wechselspiel ist zentral. Gedanken sind demnach nicht nur flüchtige Dinge, sondern Kräfte.
Gedanken können Berge versetzen, sagt man ja.
Genau. Aber diese Kraft hat natürlich auch eine Kehrseite. Gedanken können sich verselbstständigen, chaotisch werden, uns regelrecht quälen.
Die Quelle beschreibt das ja ziemlich drastisch. Das Wirre ist dann letztlich die Folge von verirrten Gedanken.
Ja, und wenn wir die Kontrolle über diese Gedankenwelt verlieren, dann kann das, laut dieser Perspektive, tatsächlich zu Ungleichgewicht führen. Psychisch und physisch, bis hin zu Krankheit.
Puh, und was ist das Gegenmittel? Was schlägt der Text vor?
Er spricht von Gedankenhygiene. Klingt vielleicht ein bisschen altbacken.
Ja, aber was ist gemeint?
Es meint was Konkretes. Durch bewusste Atemarbeit, durch Meditation können wir lernen, unsere Gedanken erstmal nur wahrzunehmen, ohne uns sofort damit zu identifizieren.
Also Distanz schaffen?
Ja. Sie prüfen, ihre Kraft spüren und sie dann wieder einbetten in die ordnende, beruhigende Kraft eines gleichmäßigen Atems. Es geht darum, die Verbindung zu einer Art innerer Ordnung zu halten oder wiederzufinden.
Nicht gar nicht mehr denken also.
Nein, nein, das wäre ja unsinnig. Sondern Herr im eigenen Haus bleiben. Die Gedanken bewusst lenken, statt von ihnen getrieben zu werden. Und dieses Wissen, das gibt ihnen ja potenziell ein Werkzeug.
Um über den Atem die eigene mentale Verfassung positiv zu beeinflussen.
Genau darum geht's. Über den Atem ansetzen.
Gut, vom Denken kommen wir jetzt mal zum Fühlen. Auch da soll der Atem ja eine Schlüsselrolle spielen. Der Text macht da eine interessante Unterscheidung auf.
Zwischen Gefühl und Empfindung. Das klingt erstmal vielleicht etwas theoretisch, ist aber wichtig.
Okay, erklären Sie mal.
Also, Gefühl wird als seelische Qualität beschrieben. Stark im Körper verankert, oft schwankend, wertend, Sympathie, Antipathie, Freude, Angst, all das.
Und die Empfindung?
Die wird als geistige Qualität gesehen. Eher eine Art innere Gewissheit, Stabilität, ein tieferes Wissen. Weniger wechselhaft.
Und warum ist diese Trennung wichtig?
Sie hilft uns zu verstehen, auf welcher Ebene wir uns gerade befinden. Gefühle, so der Text, sind zwar überall im Körper, aber besonders stark mit dem Herzen verbunden.
Und Herz und Zwerchfell hängen ja eng zusammen, räumlich und funktionell.
Genau. Herzrhythmus beeinflusst Atemrhythmus und umgekehrt. Darum spiegeln sich die schwankenden Gefühle so direkt im Atem wider.
Und die tiefere Empfindung?
Die ist vielleicht weniger von den momentanen Atemmustern abhängig, aber sie kann durch einen ruhigen, tiefen Atem zugänglicher werden. Die Unterscheidung hilft also zu erkennen, reagiere ich gerade auf eine körperliche Emotion, ein Gefühl, oder spüre ich eine tiefere Stimmigkeit, eine Empfindung?
Das leuchtet ein. Und wie genau beeinflussen sich jetzt Gefühl und Atem?
Jedes Gefühl hat ein ganz spezifisches Atemmuster. Das merkt man besonders, wenn wir versuchen, Gefühle zu unterdrücken. Nehmen wir mal Wut.
Okay.
Oft spannt man da unbewusst die Bauchmuskeln an, oder? Um den Ausdruck, Schrei, Bewegungen zurückzuhalten.
Ja, klar. Man hält sich zusammen.
Und diese Anspannung, die behindert das Zwerchfell. Sie verhindert ein tiefes, befreiendes Einatmen. Der Atem wird flach, gehalten.
Kurzfristig vielleicht praktisch, aber auf Dauer?
Eben. Wenn das chronisch wird, so der Text, dann kann sich dieser ganze Bereich, Bauch, Zwerchfell, nicht mehr richtig mit Energie versorgen. Der Stoffwechsel wird eingeschränkt.
Die Zellen geraten quasi in Depression, wie es im Text heißt.
Genau dieses Bild. Das Ergebnis? Wir fühlen uns weniger lebendig, blockiert, weniger handlungsfähig.
Krass. Gibt's noch andere Beispiele? Stress vielleicht?
Oh ja, Stress ist ein Klassiker. Anhaltender Stress führt fast immer zu einem flachen Atem. Manchmal atmet man nur noch ganz oben in der Brust. Kennen Sie das?
Ja, leider.
Der Text erklärt das auch physiologisch. Chronischer Stress kann zur Verengung der Kapillaren führen, der feinsten Blutgefäße. Das senkt das gesamte Energieniveau.
Er zieht ja sogar den Vergleich zum Todstellreflex bei Tieren.
Stimmt. Eine extreme Abwehrhaltung, Lebensfunktionen auf Minimum. Chronisch flacher Atem kann also ein Zeichen für dauerhafte innere Anspannung sein, eine Art Abwehr.
Unsere Sprache spiegelt das ja auch perfekt wider. Die Angst schnürt mir die Kehle zu.
Oder mir stockt der Atem vor Schreck.
Ich habe eine Wut im Bauch. Der Kext zitiert ja sogar Kant.
Richtig, der festgestellt hat, dass viele Gefühlsäußerungen, Lachen, Seufzen, Weinen, ihre Kraft aus dem Zwerchfell holen. Das sind ja alles intensive Atembewegungen.
Und das Atemanhalten, das wird als Mittel zur Angstkontrolle beschrieben.
Ja, bewusst oder unbewusst, kurzfristig kann das ja auch sinnvoll sein, um Energie zu bündeln, sich zu fokussieren. Aber wenn das chronisch wird,
wird's zur permanenten Abwehrhaltung, die uns von der Lebendigkeit abschneidet.
Und potenziell krank macht.
Genau. Und es gibt noch einen Aspekt. Gefühlsansteckung.
Ah ja, das kenne ich. Man kommt in einen Raum und spürt sofort die Stimmung.
Eben. Die Quelle erklärt das mit dem Resonanzgesetz. Gefühle, die ausgedrückt werden, und die werden ja immer auch durch den Atem, durch die Atmosphäre getragen,
können ähnliche Schwingungen in anderen auslösen.
Ja. Unser Umgang mit Gefühlen, ob wir sie fließen lassen oder unterdrücken, prägt also nicht nur uns, sondern auch unsere Umgebung. Ein freier Atem ermöglicht freien Gefühlsausdruck. Unterdrückte Gefühle hemmen den Atem. Ein Kreislauf.
Ein ständiges Wechselspiel, genau.
Okay, fassen wir mal zusammen. Der Atem ist also wie ein unglaublich sensibler Seismograf. Er zeigt an, was in uns vorgeht, bei Gedanken und Gefühlen.
Exakt. Er reagiert unmittelbar auf unsere innere Welt.
Aber, und das ist ja der Clou, der Umkehrschluss, wenn der Atem so reagiert, dann müsste man doch auch umgekehrt über den Atem auf Gedanken und Gefühle einwirken können. Ist das die Idee?
Genau das ist der springende Punkt. Hier wird diese Idee vom Atem als Brücke, Körper, Seele, Geist ganz praktisch erfahrbar.
Durch die Arbeit am, mit dem und durch den Atem, wie es heißt.
Ja, das wird als Weg beschrieben, diese Verbindung nutzbar zu machen. Es geht darum, durch die bewusste Hinwendung zum Atem den Kontakt mit sich selbst zu vertiefen, ein echtes Mit-sich-selbst-Sein zu finden.
Im Zustand des Im-Atem-Sein.
Können wir lernen, unsere Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen wahrzunehmen, ohne sie sofort zu bewerten oder darauf reagieren zu müssen. Einfach mal beobachten.
Und was bringt dieses reine Beobachten?
Es führt zu einem tieferen Selbstverständnis. Wir lernen uns selbst besser kennen, unsere Muster, unsere Reaktionen. Der Text sagt sogar, wir lernen uns dadurch in unserer Einzigkeit schätzen.
Nicht etwas wegmachen, sondern verstehen und annehmen.
Genau. Thich Nhat Hanh wird ja auch zitiert mit dem Rat, bewusstes Atmen zu üben. Als Anker bei heftigen Emotionen wie Wut oder Angst.
Der Atem als Zuflucht, als stabiler Grund?
Richtig. Und interessanterweise spielt auch das Denken hier wieder eine Rolle. Aber nicht als Störenfried.
Sondern?
Als Helfer. Das Denken kann helfen, das Erlebte in der Atemarbeit zu ordnen, zu verarbeiten, intellektuell zu verstehen und zu integrieren. Das macht die Erfahrungen nachhaltiger. Es stabilisiert die Entwicklungsprozesse.
Ah, okay. Das Denken also als integrierender Faktor. Das passt zu diesem Aha-Erlebnis, von dem der Text auch spricht.
Mhm.
Wenn eine Einsicht kommt durch Nachdenken oder aus der Stille der Atemwahrnehmung, kann das ja sofort körperliche Entspannung auslösen. Eine Befreiung im Atem.
Ja, das kennen sicher viele. Man brütet über einem Problem, plötzlich die Lösung und man atmet tief durch. Dieses Aha ist also auch ein körperliches Ereignis, verbunden mit dem Atem.
Der Text beschreibt das Atemgeschehen sogar als schöpferischen Prozess.
Stimmt. Der Intuition also einem tieferen, noch ungeformten Wissen Gestalt verleihen kann.
Also was bedeutet das jetzt alles für Sie, für den Hörer, die Hörerin im Alltag? Wie kann man dieses Wissen nutzen?
Ein Schlüsselwort ist sicher Gelassenheit. Aber nicht im Sinne von Gleichgültigkeit.
Sondern?
Eher als Fähigkeit, präsent zu sein mit dem, was gerade ist. Den Atem als ständigen Begleiter wahrzunehmen. Seine Signale flach, tief, gehalten, frei deuten zu lernen. Ohne gleich in Panik zu verfallen oder was ändern zu müssen.
Einfach nur wahrnehmen mit Neugier.
Ja. Diese wohlwollende, neugierige Beziehung zum eigenen Atem, die kann schon das Verhältnis zu sich selbst grundlegend verändern. Und damit auch zu anderen. Es geht um Vertrauen in diesen inneren Rhythmus.
Eine wohlwollende Beziehung zum Atem. Das klingt gut. Also nicht Leistung oder Technik, sondern Wahrnehmung und Akzeptanz.
Genau darum geht es. Die Arbeit am Atem, so wie sie hier beschrieben wird, die bringt uns in Kontakt mit unseren Gedankenmustern, unseren Gefühlswelten. Sie stellt die Verbindung zu unserem Innersten her.
Und wenn man dabei bleibt?
Dann kann sie uns, so der Text, in immer tiefere Schichten des Bewusstseins führen. Das Ziel ist ein umfassendes Selbstbewusstsein.
Das was umfasst?
Eines, das beides anerkennt. Unsere Vergangenheit, was uns geprägt hat, das Gewordensein, und unser Potenzial für die Zukunft, das Werdende. Und das beides in unsere Lebensgeschichte integriert.
Der Atem als roter Faden, der alles verbindet?
Schön gesagt, ja.
Das fasst die Kernbotschaft doch wunderbar zusammen. Atem, Denken, Gefühl, keine getrennten Teile, sondern Aspekte einer dynamischen Einheit. Und diese Erkenntnis ist ja mehr als nur interessant im Kopf.
Sie bietet einen echten Schlüssel zur Selbstwahrnehmung.
Und zur Möglichkeit, unseren inneren Zustand aktiv mitzugestalten, indem wir uns dem Atem zuwenden.
Absolut. Der Atem ist eben viel mehr als nur Biologie, als Sauerstoffversorgung. Er ist ein unglaublich feines Instrument zur Navigation unserer Innenwelt.
Er verbindet Körper, Seele und Geist.
Genau. Und er ermöglicht uns, Erfahrungen nicht nur passiv zu erleiden, sondern sie aktiv zu verarbeiten, sie einsichtig zu erarbeiten, wie es im Text heißt, und dadurch wirklich zu lernen und zu wachsen.
Und damit möchten wir Sie auch mit einem letzten Gedanken aus dieser Quelle entlassen. Ein Denkanstoß vielleicht.
Ja, gerne.
Der Text spricht von einem kontemplativen Denken. Einem Denken, das nicht nur analysiert, sondern das aus diesem Tiefen im Atemsein erwächst.
Eine tiefere Qualität des Denkens.
Na und das, so die Andeutung, vielleicht sogar das Göttliche im Mensch berühren kann. Eine tiefere Dimension unseres Seins.
Eine spannende Perspektive.
Die Frage also an Sie. Was könnte die bewusste, die wohlwollende Erkundung Ihres Atems wohl über diese tieferen, vielleicht sogar spirituellen Dimensionen enthüllen, die jenseits der alltäglichen Gedanken und Gefühle liegen?
Eine Frage, die man gut mit in die Stille des eigenen Atems nehmen kann.
Genau. Nehmen Sie sie mit. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.